Vorhin wurde ich angesprochen von einer Frau, was heißt das schlapp machen? Wenn wir jetzt nicht mitwirken mit der Gnade Gottes, wenn wir schlapp machen, das heißt, wir lassen aus, wir entsprechen nicht der Gnade. Also Gott gibt uns ja ständig die Gnade. Ob wir jetzt Demütigungen empfangen, Enttäuschungen oder Krankheiten oder Positives, schöne Dinge, erfreuliche Dinge. Und wenn wir schlapp machen, meine ich eigentlich das, dass die Seele diesen Kontakt mit Gott verliert und dass sie nicht auch den guten Willen nicht hat oder träge wird. Sie kann auch träge werden. Das Bemühen oder dieser ernste Wille, den Willen Gottes tun zu wollen, oder wie es die kleine Theresia sagt, diese Beziehung mit Jesus, der Mensch kann auch lau werden im Beten. Er macht alles gewohnheitsmäßig, aber es ist nichts mehr, kein Eifer mehr darin. Es ist die Beziehung irgendwie abgekühlt. Die Beziehung zu Jesus. Das kann viele Schattierungen haben. Aber eben, wenn wir wirklich im göttlichen Willen leben wollen, dann muss unser ganzes Sein eigentlich, ist da verlangt. Dann muss unser ganzes Wesen ausgerichtet sein auf die Gegenwart Gottes, auf seinen Willen, aufmerksam sein. Jesus sagt so oft, sei aufmerksam und treu. Und damit meint er eben, also ich erfahre das in letzter Zeit so, alle Dinge aus der Hand Gottes nehmen, den Willen Gottes in allen Dingen zu sehen. Ohne Ausnahme in allen Dingen Gottes Wille zu sehen. Und das ist dann dasjenige, was auch die Augen schärft oder die Augen überhaupt den Blick gewährt. Was ist der Wille Gottes? Was will er? Worauf kommt es ihm an? Was möchte er damit? Ja, jetzt setze ich einmal fort mit dem Kreuz, weil ich vorhin was gesagt habe von der Kreuzigung. Luisa Picaretta hat nach ihrer, also sie hatte 3 Vermählungen oder eigentlich 4, kann man sagen. Die erste, das war die Vermählung, die alle Heiligen erfahren, die Vermählung, die mystische Vermählung, die Vermählung auf Erden. Und das war zum Beispiel auch Theresia von Avila, Johannes vom Kreuz, die spanischen Mystiker haben auch darüber geschrieben, wie diese Vermählung zu verstehen ist, welche Wirkungen sie hat, welche Kennzeichen sie hat. Luisa Picaretta aber ging weiter, also Jesus hat sie weitergeführt. Sie hat erfahren die Vermählung im Himmel. Also nicht Vermählung auf Erden, sondern Vermählung im Himmel. Das bedeutet eben mit dem göttlichen Willen, mit Gott. In einer neuen Form. Die andere Vermählung ist ja auch Vermählung mit Gott. Die mystische Vermählung ist ja auch Vermählung mit Gott. Aber da bleibt der Mensch immer noch in gewisser Weise ein selbstständiges Wesen. Es sind 2 Wesen und nicht eins. Es sind 2 Willen und nicht einer bei der mystischen Vermählung. Bei der himmlischen Vermählung verschmilzt unser menschlicher Wille mit dem göttlichen. Da werden aus 2 Wesen wird ein Wesen. Aus 2 Willen wird ein Wille. Es ist ein Verschmelzen. Und Luisa nahm die Gabe in Besitz. Das war 7. September 1889, so sagt Vater Januzzi. Immer der 7. September, andere sagen der 8. September. Es ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig, welches Datum da wirklich jetzt zutrifft. Auf jeden Fall um diesen Tag herum, 7. September oder 8. 1889. An diesem Tag hat die heiligste Dreifaltigkeit Wohnung genommen in der Seele von Luisa in einer neuen Form. Bei der Taufe empfangen wir ja das Innewohnen Gottes, der heiligsten Dreifaltigkeit. Aber wenn wir die Gabe des göttlichen Willens in Besitz nehmen, dann ist das ein reales Innewohnen, nicht mehr ein mystisches wie vorher. Mystische Vermählung bedeutet auch noch ein mystisches Innewohnen Gottes, Vermählung im Himmel. Mit dem Fiat bedeutet reales Innewohnen Gottes. Das bedeutet umgewandelt werden in Jesus. Also da verschwindet unser Eigenwille, unsere Eigenpersönlichkeit. Unsere Eigenpersönlichkeit verschwindet in Christus. Wir sind in ihn umgewandelt. Wir leben weiter. Wir sind weiterhin der Hans, der Joachim oder die Hertha, aber wir sind umgewandelt in Christus. Das Innere ist ein Abbild Christi und es ist das Menschliche, also dieser Eigenwille, wie wir vorhin gesagt haben, der ist nicht mehr da. Von diesem...
Das wäre die Konsekration.
Eine Konsekration ist das, ja. Und es ist, ja... Das Böse ist zerstört. Bis dorthin ist immer noch irgendetwas, wenn es auch minimal ist, von den bösen Neigungen vorhanden. Aber bevor die Seele die Gabe in Besitz nimmt, reinigt Gott sie bis auf die Wurzel, bis in die Wurzel von allem Bösen. Das macht sozusagen den Weg frei für die Inbesitznahme der Gabe. Und das war bei Luisa eben 1889 der Fall. Und ich vermute etwas später, also sicher etwas später, und ich glaube auch bald darauf, nicht wenig, also es ist nicht viel Zeit vergangen, und dann hat sie die Vermählung des Kreuzes empfangen. Die Luisa hat dann diese dritte Vermählung empfangen, Vermählung des Kreuzes. Und das möchte ich heute auch ein bisschen erwähnen, weil ich glaube, dass das sehr viel zu tun hat mit der Zerstörung des Bösen, auch mit Erlöse uns von dem Bösen. Wir sind im göttlichen Willen Gekreuzigte. Und diese Vermählung des Kreuzes bei der Luisa, glaube ich, hat diese Bedeutung einfach, dass es eine Art Siegel. Das Kreuz ist wie ein Siegel im Willen der Luisa eingeprägt, in ihrem ganzen Wesen, in ihrer Seele, in ihrem Leib, sodass ihr Wille so stabil war im göttlichen Willen, dass Gott sich praktisch mit dieser Kreuzigung die Sicherheit gegeben hat, sie kann den göttlichen Willen nicht mehr verlassen. Also unser Wille ist dann stabil gekreuzigt im göttlichen Willen und das ist nach der Vermählung mit dem göttlichen Willen. Zuerst kommt die Vermählung mit dem göttlichen Willen und dann die Vermählung mit dem Kreuz oder die Vermählung des Kreuzes. Das hat sicher auch einen ganz bestimmten Sinn und ich bin auch überzeugt, dass es bei allen Seelen dieselbe Reihenfolge ist. Dass keiner die Vermählung des Kreuzes vor der Vermählung mit dem Fiat empfängt, sondern erst danach. Und ich glaube auch, dass es bei allen relativ bald darauf geschieht. Es ist jetzt eine innere Gewissheit, aber ich glaube, dass es so ist, weil das die Natur des göttlichen Willens ist. Wie ich euch gesagt habe, es ist ja diese Hingabe des Willens, das geopfert sein, ständig geopfert zu sein, geopfert zu halten, den eigenen Willen. Das ist meine Kreuzigung. Das bedeutet, ich nehme alles aus Gottes Hand, die Geschöpfe, was sie auch tun, was auch geschieht. Es kommt alles von Gott. Das heißt, ich sehe in allen Dingen Gott. Ich sehe nicht die Geschöpfe, ich bleibe nie bei den Geschöpfen stehen. Ich gehe immer zurück bis zum Ursprung. Der Ursprung, wo ist der? Der Ursprung ist immer Gott. Von ihm geht alles aus. Und wenn es auch Zulassungen sind, Prüfungen, Züchtigungen, Strafgerichte, die gehen in letzten auch von Gott aus, weil er seine Liebe zwingt, uns zu züchtigen, aufgrund unserer Undankbarkeit, des Bösen, der Widerspenstigkeit. Ich möchte euch kurz erzählen, wie es bei der Luisa war, wie sie die Kreuzigung erfahren hat. Und es scheint relativ bald gewesen zu sein, nach ihrer Vermählung im Himmel, das ist auch in dem Buch nachzulesen, Nehmt mein Reich in Besitz, Band 5, da ist das auch enthalten. Sie hat also diese Vermählung mit dem göttlichen Willen erfahren, wo die drei göttlichen Personen in ihr Wohnung genommen haben und sie hat das in sich, sie hat ihre Stimme gehört, wie wenn sie in einem Zimmer wären, die drei göttlichen Personen in einem Zimmer, die Türen geschlossen, aber man kann sie durch die Tür reden hören. Gott hat seinen Wohnsitz in ihr errichtet. Welche Veränderung geschah in mir? Das ist die Vermählung mit dem göttlichen Willen noch. Ich fühlte mich vergöttlicht. Nicht mehr ich lebte, sondern Gott lebte in mir. Das ist das Kennzeichnende. Es schien, dass mein Körper wie eine Residenz war und der lebendige Gott in ihm wohnte. Und dann sagt sie eben, die Gegenwart der drei Personen konnte sie deutlich wahrnehmen in ihrem Inneren. Ich konnte ihre Stimme klar hören, die an den Ohren meines Körpers widerhallte. Die Stimme der drei göttlichen Personen hallte wieder in ihren physischen Ohren, wie Leute in einem Zimmer. Und von da an war es so, dass sie Jesus nicht mehr suchen brauchte. Früher ist sie auf die Suche gegangen. Wo ist er? Wo ist er? Er hat sich zurückgezogen, die Beraubungen. Wo kann ich ihn finden? Dann ist sie alles Mögliche durchs ganze Universum. Und von diesem Tag an musste sie ihn nirgendwo mehr suchen, als in ihrem eigenen Inneren, schreibt sie. Er war in ihr. Und wie oft lesen wir, wenn sie gebetet hat, dann kam ein Gedanke, ein Zweifel, eine Frage. Und wie oft heißt es da, da bewegte sich mein geliebtes Gut oder Jesus in meinem Inneren und er kam heraus und oder er sprach. Er bewegte sich in meinem Inneren, also immer ihr Inneres, er war in ihrem Innern. Es ist so schön. Für uns ist das Gleiche. Er lebt in unserem Innern. Und wenn wir diese Vermählung mit dem Fiat erfahren, dann wird das, glaube ich, auch für uns, je näher wir dem Kommen oder dem Ursprung zurückkehren, zum Ursprung zurückkehren, wird das für uns auch immer realistischer oder das heißt lebendiger. Jesus wird ja, es ist sein Leben, das in uns wächst, mit den Akten, Akt um Akt wird sein Leben in uns gebildet und immer vollständiger und die Folge ist unausweichlich, unweigerlich, dass wir dieses sein Leben in uns erfahren und wahrnehmen. Das ist wahrscheinlich auch verschieden. Wir sind nicht alle gleich. Und Gott teilt sich auf verschiedene Weise mit, dem einen so, dem anderen so. Es gibt Leute, die haben mehr Bilder, es gibt Leute, die haben mehr Worte oder verschiedene Wahrnehmungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall wird diese Kommunikation intensiver. Und nach dieser Vermählung kommt diese Vermählung des Kreuzes. Und Jesus sagte einmal, sie erinnert sich, lange Zeit später erinnert sie sich zurück, die Tugenden werden schwach, wenn sie nicht durch die Veredelung des Kreuzes gestärkt und gefestigt werden. Und dann erklärt er ihr, vor seinem Kommen auf die Erde waren Schmerzen, Demütigungen, Schande, Verleumdungen, Leiden, Armut, Krankheiten, besonders das Kreuz ein Zeichen der Entehrung. Sie wurden als Entehrung betrachtet. Also wer leidet, der hat sich schuldig gemacht, sagen auch die Juden. Wer hat gesündigt, er oder sein Vater, wenn jemand krank war? Doch weil ich sie getragen habe, die Leiden, die Verleumdungen, die Armut, die Krankheit, weil ich sie getragen habe, wurden sie alle durch meine Berührung geheiligt und vergöttlicht. Sie veränderten ihr Erscheinungsbild. Er sagt sogar, sie wurden lieblich und angenehm für die Seele, welche die Wohltat hatte, einige von ihnen zu erhalten. Und warum? Sie fühlt sich geehrt, weil sie die Uniform des Sohnes Gottes erhalten hat. Es ist ein Ausdruck, sie hat die Uniform des Sohnes Gottes erhalten, durch Leiden, Demütigungen, Abtötungen, Krankheiten, Verleumdungen. Und dann erklärt ja, Jesus auch, das ist für uns. Wir schrecken zurück vor dem Kreuz. Das ist die erste Reaktion. Aber nur jemand, der bei der Rinde des Kreuzes stehen bleibt, macht die gegenteilige Erfahrung. Also bei der Rinde des Kreuzes an der Oberfläche, außen. Wir dringen nicht tiefer ein, sondern wir bleiben stehen. Ach, da ist das Kreuz. Ach, wie widerlich oder wie unerwünscht ist es mir oder wie zuwider ist es mir. Das ist die erste Reaktion. Wer dabei stehen bleibt, für den bleibt es praktisch der ganze Schatz des Kreuzes verschlossen. Er bleibt bei der Rinde stehen, aus, fertig. Sie schauen und finden das Kreuz bitter und sind davon angeekelt. Und das war's. Sie beklagen sich, als ob ihnen jemand Unrecht getan hätte. Ja, wie oft tun wir es auch, und ich selber, wir klagen. Wir brechen Klagen aus, sehr menschlich. Aber wer darin eindringt, findet es schmackhaft und sie finden ihr Glück in ihm. Also wer in das Kreuz eindringt, findet es schmackhaft und findet sein Glück in ihm. Und das kommt jetzt auch gleich, da möchte ich euch sagen, warum. Meine Tochter, ich verlange nach nichts anderem, als dich zu kreuzigen, an der Seele und im Leib. Also er, der voller Liebe ist, er verlangt uns zu kreuzigen, an der Seele und im Leib. Weil er uns so sehr liebt, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Und es war bei ihr dann diese Vermählung ein ganz feierliches Ereignis, die Vermählung des Kreuzes. Es war mit Lichtstrahlen. Also sie hat, da berichtet sie zuerst einmal die erste Kreuzigung, wo sie mit Lichtstrahlen gekreuzigt wurde. Und später dann, es war der Tag der Kreuzerhöhung. An diesem Tag empfing sie die Vermählung des Kreuzes. Also vorher hat sie schon dieses Glück gekostet, diesen Schmerz und dieses Glück der Kreuzigung. Aber die endgültige Vermählung geschah dann am Fest der Kreuzerhöhung. Und die erste Kreuzigung war jene, wurde so beschrieben von ihr, dass Strahlen aus Licht, Lichtstrahlen kamen. Also Jesus erschien ihr in der Gestalt des Gekreuzigten und hatte gesagt so, also Sona, sicher ganz voller Zärtlichkeit und Liebe, dass er sie kreuzigen will. Er selber hat das getan. Und dann sah sie Lichtstrahlen aus seinen Wunden dringen. Und in diesen Strahlen waren Nägel, die auf sie zukamen. Und da bekam sie Angst. Aber nicht deshalb, weil sie Angst vor der Kreuzigung hatte, sondern weil sie sich so unwürdig fühlte, diese große Gnade zu empfangen. Das ist für uns nicht nachvollziehbar, nehme ich an. Für mich, muss ich gestehen, auch sicher nicht in der Weise, wie sie es verstanden hat. Sie fühlte sich, sie war so erschüttert, sie bekam Angst, sie fühlte sich unwürdig. Und sie hat gesehen, er wartet. Er wartete. Er hat es nicht getan, er sah ihre Angst, er wartete. Und er wartete auf ihren Willen, das heißt auf ihre Zustimmung. Sie hat gemerkt, er wartet jetzt, dass ich zustimme. Aber ich bring's gar nicht fertig, weil ich mich so unwürdig fühle, diese große Gnade zu empfangen. Ich komme dann noch dazu, warum das Kreuz so ein Glück ist und wirklich eine große Gnade. Aber er wartet. Und er hat gesehen, sie ersehnte es brennend, zugleich sah sie sich unwürdig. Und dann hat sie doch die Kraft bekommen. Also im Geiste drängte Jesus sie hat gespürt, er drängt sie einzuwilligen. Und dann hat sie entschlossen gesagt, aus ganzem Herzen, heiliger Bräutigam, gekreuzigt für mich, ich bitte dich, mir diese Gnade der Kreuzigung zu gewähren, ohne dabei ein äußeres Zeichen auftauchen zu lassen. Also das war ihre Bitte. Sie wollte die Kreuzigung, aber nach außen soll alles verborgen sein. Gib mir das Leiden, gib mir die Wunden, aber lass alles verborgen sein zwischen mir und dir. Und dann ist es geschehen, diese Strahlen von Licht durchbohrten mit den Nägeln die Hände, die Füße, das Herz. Das Herz wurde von einem Lichtstrahl mit einer Lanze durchbohrt. So. Und was war dann die Folge, die Wirkung dieser Kreuzigung? Zuerst war sie voll der Angst und dann schwamm die Seele in Meer des Friedens, des Glücks, aber auch des Schmerzes. Aber in einem Meer des Friedens und des Glücks, das sagt sie zuerst. Der Schmerz war auch da, aber das Glück war überwältigend. Das hat alles überstrahlt. Der Schmerz war aber so stark, dass sie sich sterben glaubte. Die Knochen der Hände und Füße zerschmettert, als wären sie tatsächlich angenagelt. Und dieses Ereignis, also diese Wunden, bereiteten ihr zugleich so starke Schmerzen und eine solche Freude, dass sie es gar nicht ausdrücken konnte. Das war die erste Erfahrung der Kreuzigung. Und dann diese Vermählung war eben, wie gesagt, am Tag der Kreuzerhöhung. Das war dann ganz feierlich. Das erzähle ich jetzt nicht noch im Detail. Das eine nur. Jesus gibt dir die Lehre, das Kreuz ermöglicht es, die Verdammten von den Auserwählten zu unterscheiden. Die Gerechten werden am Tag des Gerichtes aufjubeln, wenn sie das Kreuz sehen. Sie tragen, also man erkennt einen Gerechten auch daran, dass er es mit Ergebung und Geduld trägt. Es ist ein Zeichen, dass die Seele gerettet ist. Aber wenn die Seele ärgerlich wird, dann ist das bedenklich. Und die Verdammten werden am Tag des Gerichtes fluchen, wenn sie das Kreuz sehen. Das ist der Unterschied. So ist auch jetzt schon die Reaktion der Seele. Und man kann auch, das Kreuz ist das Unterscheidungsmittel, ein sicheres Unterscheidungsmittel, nicht nur die Guten von den Bösen zu unterscheiden, sondern auch jene, die mehr oder weniger Glorie im Himmel haben werden. Bei den Tugenden kann man sich vielleicht täuschen. Das äußere Erscheinungsbild, das kann sehr täuschen. Aber wenn man aufs Kreuz schaut, wie reagiert die Seele aufs Kreuz? Wie steht sie zum Kreuz? Das ist das absolut sichere Kriterium, auch sogar den Grad der Glorie erkennen zu können. Mehr oder weniger. Einen höheren oder einen niedrigeren Platz. Das ist auch interessant. Und wegen der Kreuzigung, es ist eben, weil ich vorhin gesagt habe, das Glück, das man da erfährt, es ist, wenn wir unseren Willen ganz hingeben, also das heißt, in allen Dingen den Willen Gottes erkennen, in allen Dingen sehen, das kommt von Gott, das nehme ich aus seiner Hand und ich tue alles, also ich nehme es an, ich sage mein Fiat zu allem und ich richte auch alles an ihn, nicht an die Geschöpfe oder ja, um ihnen zu gefallen oder für mich etwas zu tun, sondern ich tue alles für Gott. Es richtet sich alles an Gott. Das ist für die Seele eine Befreiung. Das ist eben dieses Freisein von Frieden, dieses Freisein von Beunruhigungen, Befürchtungen, Ängsten. Es ist der vollkommenste, tiefste Friede, den es nur geben kann, wenn der Mensch so weit kommt. Und ich bin sicher, das ist einfach auch ein graduelles Hineinwachsen in dieses gekreuzigt sein, sich kreuzigen lassen im göttlichen Willen. Wir brauchen da einen Weg, weil wir brauchen diese Reinigung von allem, was menschlich ist. Das Menschliche in uns, das lässt sich nicht über Nacht auslöschen. Das braucht eben diesen langen Prozess der Reinigung, der Läuterung, der Heiligung und dieses Abwechseln einmal wieder der Trost und das Gute, die Gnaden, und dann wieder Demütigungen, Abtötungen etc., Enttäuschungen, Krankheiten. Wir könnten ja nicht alles auf einmal fassen. Jetzt geht das so schön langsam, ein Wechselspiel, einmal dies und einmal das. Gott weiß genau, was wir brauchen, wann wir es brauchen. Es ist vollkommen durchkomponiert, vollkommen harmonisch. Ich bin absolut sicher, in der Ewigkeit werden wir sehen, dass unser ganzes Leben bis ins Letzte durchkomponiert war, wie die schönste Symphonie. Er weiß, was wir brauchen, dass wir ans Ziel kommen. Ja, und das die Kreuzigung. Ich habe den Eindruck, das ist mir gestern erst zugekommen, dass das Reich des göttlichen Willens wirklich nicht mehr ferne ist, weil wir ja in der ganzen Welt sehen, die Nachrichten zeigen uns, die Ereignisse zeigen uns, der Hass gegen Christus nimmt immer mehr zu, die Gottlosigkeit. Es sind so viele Menschen, es werden immer mehr, die Christus regelrecht hassen, auch in unserem Land. Und ich bin jetzt auch zu der Einsicht gekommen, Gott weiß genau, was er tut. Er lässt das geschehen, weil er sagt ja zur Luisa, er wäre gerne gekommen, einfach uns in Liebe alles zu erzählen, den göttlichen Willen zu bringen und uns zu beglücken. Wir könnten ja, wenn wir alle disponiert wären, wir würden das aufnehmen, dankbar annehmen und uns in die Schriften vertiefen und uns sozusagen ins Zeug legen, um diese Kenntnisse uns anzueignen, Akt um Akt die Güte zu erwerben. Weil wir, wenn wir Kenntnis davon bekommen, dann ist uns die Gabe schon einmal gegeben. Und die Güter, die nehmen wir und nehmen wir immer mehr auf durch die Akte. Und das wäre ein ganz, ein wunderbares Geschehen in Frieden, in Ruhe. Es würde ein bisschen Zeit brauchen vielleicht, aber es wäre vollzogen. Nun ist aber die Menschheit so undankbar, ungläubig, widerspenstig etc. Jetzt muss Gott den Weg der Züchtigung gehen. Das sagt er bei der Luisa an mehreren Stellen, 1918 besonders oft, dass die größte Strafe wird sein der Triumph der Bösen. Es ist nicht anders möglich, weil die Menschheit sich nicht ergibt. Das Reich des göttlichen Willens muss kommen, es wird kommen, es muss kommen. Und damit es kommen kann, muss er jetzt die Züchtigungen anwenden, weil wir sonst nicht den Weg finden würden. Wir würden uns nicht disponieren. Wir sind ein kleines Häuflein, wir wollen. Aber es gibt viele, sehr viele, die nicht wollen. Und jetzt kommt, ich glaube, für unsere laue, halbherzige Christenheit auch diese sicher sehr harte Reinigung, weil ja, es gibt keinen anderen Weg. Und diese Reinigung wird geschehen, es ist eine Art, Kreuzigung der Seele und des Leibes durch Züchtigungen, also durch die Feinde der Kirche, durch Naturkatastrophen, vielleicht durch Kriege. Da gibt es sozusagen, ja, bis hingehen zum Martyrium, ist ja auch angekündigt, blutiges Martyrium. Und das ist aber alles nur deshalb, weil wir nicht freiwillig das Martyrium des Willens akzeptieren. Wir sind hier und wir wollen das Martyrium unseres menschlichen Willens. Wir wollen, das heißt, wir wollen Gott ganz gehören, wir wollen die absolute Herrschaft des göttlichen Willens in uns. Wir wollen, dass der göttliche Wille in uns regiert und auf diese Weise unser menschlicher Wille gemeinsam mit ihm regiert. Es ist Herrschaft, es ist keine Knechtung, es ist Herrschaft, es ist Glückseligkeit. Das wollen wir wenigen. Und die anderen wollen das überhaupt nicht, die interessieren sich gar nicht dafür. Die wollen im Gegenteil Christus von der Erde verjagen. Die wollen das Christentum auslöschen. Jetzt gibt es keinen anderen Weg, als praktisch auch das blutige Martyrium, damit, ich verstehe es so, damit die ganze Kirche so weit kommt, durch das blutige Martyrium wird sie immer mehr gereinigt. Das liest man bei Anna Katharina Emmerich und bei vielen anderen Heiligen. Sie wird immer reiner, sie wird immer durchscheinender, durchsichtiger. Das heißt, die Seelen disponieren sich immer mehr für diese totale Hingabe im göttlichen Willen, für diese vollständige Kreuzigung des ganzen Willens, des ganzen Wesens. Und das Schöne, das Tröstliche ist für uns, wenn wir im göttlichen Willen leben wollen, wenn wir schon gekreuzigt sind, dann brauchen wir die blutige Kreuzigung nicht zu fürchten. Wir sind ja schon tot für die Sünde. Jesus sagt ja den Seelen, die im göttlichen Willen leben, sie brauchen die Züchtigungen nicht zu fürchten, weil sie schon in den Stand der Glorie übergegangen sind. Wir sind auf der Erde, wir leben in diesem Leib, der ist verletzbar, wir können krank werden, wir werden sterben, wir sind verwundbar und doch sind wir im göttlichen Willen im Stand der Sicherheit, weil wir der Seele nach schon in der Glorie leben. Das heißt in der Gottheit, wir leben in der Gottheit, wir leben im auferstandenen Christus. Ja, gestern ist das so mir aufgegangen, wenn wir im göttlichen Willen praktisch schon gestorben sind für die Sünde, dann brauchen wir keine leibliche Kreuzigung, wir brauchen keinen leiblichen Tod. Das ist für uns vorbei. Wir brauchen die Feinde der Kirche nicht zu fürchten. Wir haben es schon hinter uns. Die Seligen im Himmel, die leben ja genau das. Sie sind vollständig unter Anführungszeichen gekreuzigt. Das Kreuz ist das Zeichen der Auferstehung. Das Kreuz ist das Zeichen der Glorie. Und nur durch das Kreuz kommen wir in die Glorie, weil wir unseren eigenen Willen ganz geopfert halten. Das Kreuz im göttlichen Willen bedeutet nur seinen eigenen Willen geopfert halten, ganz geopfert halten. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Aber die armen Seelen, bei der Luisa gibt es eine Stelle, das ist in dem Buch Ich klopfe an beschrieben. Die armen Seelen, die können nicht einmal einen Liedschlag machen ohne den Willen Gottes. Die sind so eingeschmolzen in Gott, dass sie nur mehr das tun können, was Gott tut. Wir können eben unseren Eigenwillen betätigen, wir können, wie es uns gefällt, wir können sündigen, wir können alles machen, wir haben die Freiheit. Im Fegfeuer ist das nicht mehr so, da ist nur mehr der Wille Gottes. Und im Himmel ist es erst recht so, genauso. Aber der Unterschied ist der, dass wir auf Erden noch das Opfer haben, das Leiden. Deshalb ist das Kreuz für uns immer mit Leiden verbunden, mit Opfer. Im Himmel ist das Kreuz genauso da, aber es ist nur mehr die Glorie übrig. Der Triumph, der Sieg, die Seligkeit, die Glorie des Kreuzes. Bei uns hat es noch beide Seiten, kann man sagen. Wir haben einen Leib, wir sind leidensfähig. Deshalb machen wir auf der Erde auch Eroberungen, wie Jesus sagt, im göttlichen Willen. Mit unserem Kreuz, mit unseren Leiden, mit unseren Opfern machen wir Eroberungen. Im Himmel ist das vorbei. Im Himmel ist nur mehr die Glorie. Wenn wir jetzt im göttlichen Willen auf Erden leben, dann haben wir auch schon die Glorie. Aber eben nicht ohne das Opfer. Das ist beides. Wir haben beides. Wir haben das Leiden, das Opfer, das Kreuz, das Schwere. Spüren wir ja auch. Im Himmel ist das weg. Da ist das Schwere, das Opfer ist weg. Da ist nur die Glorie. Aber das ist dann der Triumph, auf den wir zugehen. Ja. Machen wir vielleicht eine kurze Musikpause, hm? Ein Lied bitte. Ist das okay? Geht das? Da habe ich das. War wieder ein bisschen Gelegenheit für Input bei mir, weil ich wollte euch das auch noch sagen, im Reich des göttlichen Willens werden alle Menschen praktisch die Existenz Gottes mit der Hand berühren. Es wird keine Rätsel mehr geben im Glauben. Das wollte ich euch, das ist so schön. Das ist im 29. Juni 1928. Das Böse ist es ja, dass uns diese Neigungen zum Bösen, der menschliche Wille, der nicht auf Gott ausgerichtet ist, der dunkel ist, er hindert uns, die Existenz Gottes klar zu erkennen. Am Nachmittag möchte ich euch das dann näher bringen, wie das der göttliche Wille macht, dass er uns reinigt von dem Menschlichen. Das geht auch langsam, sukzessive sozusagen. Aber wenn, jetzt springe ich einmal über diesen Punkt drüber und einfach auf das Ziel hin, wenn das Reich Gottes auf der Erde sein wird, dann wird der Glaube keinen Schatten mehr haben, keine Rätsel. Alles wird Klarheit und Sicherheit sein. Das Licht meines Wollens wird in den geschaffenen Dingen die klare Vision ihres Schöpfers bringen. Sie werden ihn mit der Hand berühren, in allem, was ich aus Liebe zu ihnen gemacht habe. Also man wird Gott in der ganzen Schöpfung erkennen, ohne Mühe, ganz klar, in allen Geschöpfen. Gegenwärtig ist das menschliche Wollen Schatten für den Glauben, also es verdunkelt den Glauben. Die Leidenschaften, die sind Wolken, die sein klares Licht verdunkeln. Es ist wie bei der Sonne, wenn sich dichte Wolken vor sie schieben. Obwohl die Sonne da ist, stellen sich die Wolken gegen das Licht. Es scheint dunkel zu sein, als ob es Nacht wäre. Und dann sagt Jesus eben, wenn jemand die Sonne nie gesehen hat, dann kann er behaupten, es gibt sie nicht. Und so ähnlich ist es heute. Viele Menschen glauben nicht an Gott, weil sie ihn nicht erfahren haben. Doch wenn ein heftiger Wind, da deutet er hin auf die Reinigung der Erde. Wenn ein heftiger Wind, ein Sturm, das Böse von der Erde fegt, wenn er die Wolken zerstreut und sie, die Menschen, mit der Hand ihr strahlendes Licht berühren können, wer würde es wagen zu behaupten, die Sonne existiert nicht? Also wenn die Sonne scheint, wer würde behaupten, sie existiert nicht? In diesen Umständen befindet sich der Glaube. Also der Glaube ist heute verdunkelt. Wir haben eine dichte Wolkendecke sozusagen über unserem Land, geistig. Denn da mein Wille nicht regiert, sind sie beinahe wie Blinde, die den anderen glauben müssen, dass ein Gott existiert. Also wir brauchen jemanden, der uns sagt, ja, es gibt einen Gott, glaube an Gott. Das ist ja bei uns auch so, wir geben es weiter, die Eltern an die Kinder, wir versuchen zu missionieren, Apostolat zu machen, soweit es geht. Und ja, glaubt an Gott, es gibt einen Gott und so weiter. Man bemüht sich mit Schriften und allem Möglichen. Aber er sagt, wenn aber mein göttliches Fiat regiert, wird sein Licht sie mit der Hand die Existenz ihres Schöpfers berühren lassen. Deshalb, das finde ich so schön, wird es nicht mehr notwendig sein, dass die anderen es ihnen sagen. Und da ist mir eingefallen, Buch Jeremia, Kapitel 31. Das ist so schön, ganz klar wird das hier gesagt. Genau hier. Also genau das, was Jesus uns jetzt erzählt hat. Vers 31, also Kapitel 31, Vers 33 bis 34. Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, Spruch des Herrn. Er sagt hier, ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann sagt er hier genau dasselbe. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen. Spruch des Herrn. Also ganz klar, sie werden mich alle erkennen. Jeder kann das selber erfahren. Jeder kann Gott erfahren. Und er sagt dann hier auch, das ist so schön, da denke ich an den göttlichen Willen. Also das ist eine Stelle, die ist mir ganz, für mich selber ganz sprechend. Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Das kommt oft bei den Propheten vor. Jesaja, Jeremia, Sacharja. Sacharja hat ein paar Visionen über das Ende der Schuld, verschiedene Bilder. Er verzeiht der Menschheit ihre Schuld, an ihre Sünde denkt er nicht mehr. Was ist das anderes als die Herrschaft des göttlichen Willens auf der Erde? Die Propheten im Alten Bund haben schon über das Reich des göttlichen Willens gesprochen, wenn sie diese Worte gebrauchten. Sie haben den göttlichen Willen nicht gekannt, sie hatten keine Kenntnis, aber sie haben gewusst, es wird eine Zeit geben, wo der Mensch nicht mehr sündigt. Es wird eine Zeit geben, wo alle Menschen heilig leben, wo die Schuld von der Erde genommen ist. Sie hatten keine Ahnung, wie. Aber wir wissen wie. Es macht der göttliche Wille. Er zerstört die Sünde, er zerstört das Böse auf der ganzen Erde. Und das ist es auch, was Pater Kolbe ganz klar erkannt hat. Die Mutter Gottes hat es ihm gesagt und gezeigt. Und dafür hat er sein Leben, also wirklich, er hat sich aufgerieben und hingegeben für dieses Ziel. Er hat gesagt, Zerstörung des Bösen und alle Seelen der Immaculata zu weihen auf der ganzen Erde und das so schnell wie möglich. Er hat sich nicht begnügt mit einem Land, mit seiner Heimat Polen oder Europa. Er hat gesagt, die ganze Welt für Maria erobern und durch Maria für Jesus und das so schnell wie möglich. Das war keine Utopie. Pater Kolbe kommt nur von einer etwas anderen Seite. Es ist der göttliche Wille in ihm. Bei der Luisa genauso wie bei ihm. Also Gott sagt zur Menschheit, ich verzeihe ihnen die Schuld. Das ist Besitz der Gabe des göttlichen Willens. Wenn wir nicht mehr sündigen, wenn wir nichts Böses in uns mehr haben, dann haben wir die vollkommene, vollständige Vergebung durch Gott. Er vergisst. An ihre Sünde denke ich nicht mehr. Er vergisst sie. Was immer wir getan haben, was immer gewesen ist. Wenn wir die Gabe in Besitz nehmen, dann ist ja das Böse in uns bis in die Wurzel zerstört. Das ist wirklich der Zustand, diese Seele kommt nicht mehr ins Gericht. Es gibt kein Beurteilen mehr ihrer Akte. Ihre Akte sind alle umgewandelt in den göttlichen Willen. Naja, wenn wir es wollen, haben wir die Leihgabe. Das ist, vielleicht soll ich das am Nachmittag auch erwähnen. Es gibt einen Weg vom Eintritt. Es ist nicht möglich, dass wir gleich die Gabe in Besitz nehmen, aus verschiedenen Gründen. Wir treten ein in den göttlichen Willen, das habe ich eh schon öfter. Man braucht die Taufe und so. Ja, nein. Aber da hast du die Leihgabe zuerst, weil es ist, wenn ein Mensch jetzt auch ganz heilig lebt, zum Beispiel Theresia von Avila hergenommen, das ist eine ganz große Heilige. Auch die hätte nicht gleich die Gabe in Besitz genommen. Das geht nicht. Ich habe mich auch gewundert, aber es geht nicht, weil, das ist mir jetzt klar, da bin ich sicher, weil es ist ja das Leben Jesu, das in uns gebildet wird durch die Akte. Mit unseren Herzschlägen, Schritten, Atemzügen. Ein Leben setzt sich zusammen. Es braucht einen Herzschlag, es braucht einen Atem. Es braucht einen Blutkreislauf, es braucht Schritte, es braucht Worte. Was tun wir den ganzen Tag? Das ist unser Leben. Und das Leben Jesu jetzt, das ist genauso, es ist ein Leben. Und das muss erst gebildet werden, das muss wachsen. Ein Leben besteht nicht aus einem Akt. Wenn ich jetzt einen Akt mache und sage, ich will die Gabe, das ist noch kein Leben. Das braucht kontinuierliche Akte, viele Akte. Und wir treten ein. Es ist ja nicht nur die Menschheit Jesu, es ist die Gottheit Jesu. Wir treten in seine Gottheit ein. Da ist alles ewig. Das bedeutet, wir müssen, wenn wir anfangen, im göttlichen Willen zu leben, viele, viele, viele Akte im göttlichen Willen tun, bis das Leben, das göttliche Leben, das Leben der Gottheit, das Leben Jesu in uns ausgeformt sein kann. Da kann ich so heilig sein, absolut heilig sein, aber ich brauche die Zeit, dass Gott in mir diese Akte bildet. Und wenn jeder dieser Akte ist ein, es ist nicht so, dass ein Akt kommt und geht, die göttlichen Akte, unsere Atemzüge, die kommen und gehen, einer nach dem anderen. Die Schritte, die Herzschläge, das kommt und geht, einer nach dem anderen. Aber die göttlichen Akte, die tue ich jetzt, die fangen, im Jetzt fangen sie an und sie sind ohne Ende, sie sind ewig. Dann kommt der nächste dazu, wieder ein ewiger Akt. Der nächste dazu, ein ewiger Atemzug, ein ewiger Herzschlag, einer nach dem anderen. Und es braucht eine gewisse Anzahl, Gott kennt diese Zahl sicher ganz genau, die nötig ist, bis dieses Leben, das göttliche Leben, das Leben Jesu in uns in der ganzen Fülle ausgebildet, ausgeformt ist. Und wenn es ganz da ist, dieses göttliche Leben, dann können wir die Gabe in Besitz nehmen. Dann in dem Moment sind nämlich alle unsere Akte, die vorher nur menschlich waren, umgewandelt in göttliche Akte. Es muss unser ganzes Leben in diesen göttlichen Akt umgewandelt sein. Jeder einzelne Herzschlag, Atemzug und Schritt, es muss alles umgewandelt sein. Dann kommt die Gabe als Besitz, nicht vorher. Und in dem Moment ist auch das Böse zerstört in uns, weil das Menschliche in uns, der Eigenwille zerstört ist, die bösen Neigungen. Sagen wir so, das Menschliche gibt es auch nachher noch, weil das geht nicht anders, wir sind nicht. Es braucht sehr lange, bis das Menschliche bis zum Letzten verschwindet. Ich weiß nicht, da werden wir nicht fertig werden, wahrscheinlich bis wir sterben. Aber das Böse muss verschwinden. Erst wenn das Böse verschwunden ist, können wir die Gabe in Besitz nehmen.